Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Hallo und hereinspaziert oder eher frohe Weihnachten,
ho, ho, ho.
So wie es gerade draußen aussieht. Ich war heute und gestern bei meiner Mama und die wohnt ein bisschen dörflicher und da haben wir gestern Schneeengel gemacht.
Wirklich?
Ja, da war alles voll. Hier in der Stadt ist ja dann immer so Matschschnee, aber das war schon krass. Und jetzt bin ich irgendwie mega in Weihnachtsstimmung.
Du hast ja auch schon die Deko wieder rausgeholt.
Ja, ich habe gestern so einen kleinen Tannenbaum aus meiner Deko-Schublade wieder geholt und hat sich irgendwie besser dann angefühlt, den da hinzustellen. Dann war es nicht April, sondern wieder December in my heart. Naja, egal. Ist ja hier kein Weihnachtspodcast, sondern ein True Crime Podcast. Ja, mein Name ist Kati und neben mir sitzt wie immer mein Partner in Crime, mein Doktor in Chemie und mein Tonproduzent Dr. Raphael.
Hallo.
Ja, Raphael, der Täter aus unserer heutigen Folge, der stammt aus deiner Hut. Erzähl doch mal den Leuten, wo du herkommst.
Aus dem Saarland. What up, bitches?
Ich wollte eigentlich auch einen Fall aus deinem Heimatdorf machen, aus Macherbach. Wie viele Einwohner hat Macherbach?
Ich weiß gar nicht. Also knapp unter 200 würde ich schätzen, ich weiß es nicht.
Ja, ich habe dann eingegeben Verbrechen im Macherbach und das Einzige, was dann kam, war Merino-Schaf aus Herde gestohlen.
Oh, crazy.
Also so viel dazu, da wisst ihr Bescheid, was da abgeht, nämlich genau nichts.
Ja, Moment, also Moment.
Naja, okay. Ja, vielleicht haben wir sogar irgendwann mal einen True-Crime-Fall aus dem Saarland, aber da müssen wir noch ein bisschen, beziehungsweise aus Macherbach, da müssen wir noch ein bisschen, ja, recherchieren. Kannst du schon mal was anteasern, worum es da gehen würde?
Ja, in meiner erweiterten Familie gab es im vergangenen Jahrhundert einen Mordfall und der ist bis heute ungeklärt, hat sich im Ort abgespielt, wo ich herkomme und ja, wir sind gespannt, was wir vielleicht noch ausgraben können. Das ist wohl leider schon, ja, gute 80 Jahre her wahrscheinlich, 75. Aber wir schauen mal, was wir ausgraben
können. Es ist auf jeden Fall gruselig. Aber vielleicht können wir da mal so eine kleine extra Mini-Folge zu hochladen.
Ja, das klingt doch gut.
So, Raffi, bevor wir anfangen, beschreib mal das Saarland mit drei Worten.
Essen. Herzlichkeit.
Raphael ist noch da, es ist jetzt keine Pause hier drin.
Ja, ich bin am überlegen, was ich denn als drittes nehmen würde. Also vielleicht kein Wort, aber nahe an Frankreich.
Okay.
Für die Leute, die nicht wissen, wo es liegt.
Herzlichkeit nah an Frankreich und Essen.
Ja.
Ja, doch. Würde ich so unterschreiben. Also ich komme auf jeden Fall immer mit 2 Kilo mehr aus dem Saarland zurück nach einem Wochenende.
Ja.
Was aber auch an dem Versorgungswahn deiner Mama liegt.
Das liegt auch an dem Versorgungswahn, der in meiner ganzen Familie herrscht, ja.
Ja, und unsere heutige Geschichte, die beginnt auch in Saarbrücken, spielt aber nicht die ganze Zeit dort, sondern wird uns eher weiter in die Bundeshauptstadt nach Berlin führen.
Okay.
Und Raffi, ich erzähle dir heute, beziehungsweise unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, heute die Geschichte des Dirk P.s, der heute vor allem als Darkroom-Killer bekannt ist.
Okay.
Ja, du darfst dich jetzt quasi wieder mal zurücklehnen. Nicht legen, ich sage ja immer zurücklegen. Nur lehnen. Was ist das für eine Lache?
Eine ganz normale Lache.
Und ja, ich bin gespannt, was du dann am Ende dazu zu sagen hast.
Okay.
Triggerwarnungen findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung und Bilder und Infos zu den Fällen auf unserer Instagram-Seite unter Ofenkäsecrimes mit AE. Dirk ist zum Beginn unserer heutigen Geschichte am Anfang seiner 30er Jahre und lebt in Saarbrücken ein relativ ruhiges Leben. Viel los ist in Dirks Familie nicht, denn hier interessiert sich keiner für den anderen. Jeder geht seine eigenen Wege und es wird kaum miteinander gesprochen. Dirks Familie ist viel mehr eine Zweckgemeinschaft als eine liebevolle Familie. Dirk P. stammt aus einem hochkatholischen Elternhaus. Dirks Sexualität ist vor allem der Großmutter der Familie ein Dorn im Auge. Die Großmutter wird als kaltherzig und aggressiv beschrieben. Sie versucht nicht einmal den Ekel, den sie gegenüber der Homosexualität ihres Enkels verspürt, zu verstecken. Sowas ist abnormal. Mann und Mann, das passt nicht zusammen. Gott hat die Frau und den Mann erschaffen, damit sie sich vermehren können. Alles andere sei unnatürlich. Zuflucht und Verständnis, sich willkommen fühlen. All das erfährt Dirk P. in seiner Lieblingsbar in Saarlouis, einer Nachtbar namens Madame. Dirk P. ist zu dieser Zeit gelernter Krankenpfleger und nach einer anstrengenden Schicht oft gesehener Gast in der Madame. Gegründet wurde die Bar von einer Frau namens Badeau. In einer Zeit, als Homosexualität noch ein Straftatbestand nach § 175 StGB darstellte, trat sie für Schwule und Lesben ein. In ihrem Lokal bot sie ihnen neben Geborgenheit auch Schutz vor gewalttätigen Übergriffen. Madame Badeau setzte sich engagiert für gesellschaftliche Akzeptanz und Gleichberechtigung von gleichgeschlechtlicher Liebe ein. Am ehemaligen Lokal Madame erinnert eine Gedenktafel an ihr unermüdliches Einstehen für Toleranz. Hier lernt Dirk Roland kennen, der an dem Abend mit seiner Band in der Madame spielt. Dirk ist sofort angetan von Roland. Die beiden verbringen eine Nacht miteinander. Sehen sich danach immer öfters und aus der Liebschaft der beiden wird schnell eine feste Beziehung. Doch Roland möchte nicht im beschaulichen Saarland bleiben. Er schlägt Dirk vor, mit ihm in die Bundeshauptstadt nach Berlin zu ziehen. Und Dirk sagt zu. Er will Roland jetzt nicht verlassen, gerade wo alles so gut läuft, jetzt wo er sich geliebt und angenommen fühlt. Und so packen die beiden im Jahre 2006 ihr Hab und Gut zusammen und treten den Umzug nach Berlin an. Dort nimmt sich Dirk vor, ein Studium als Grundschullehrer aufzunehmen. Doch das Geld der beiden jungen Männer ist knapp. Als Dirks Großmutter dann genau im Jahr des Umzuges verstirbt, erbt Dirk 96.000 Euro, mit denen die beiden ihr Leben in Berlin erst einmal relativ gut finanzieren können. Dirk wird für sein Hochschulstudium an der Humboldt-Universität aufgenommen. Was die Universität nicht weiß, ist, dass Dirk sein schlechtes Abiturzeugnis und auch sein Arbeitszeugnis aus der Tätigkeit als Gesundheitspfleger gefälscht hat. Doch noch einige Zeit soll dieser Schwindel nicht aufgedeckt werden und Dirk wird sogar als Lehrer tätig. Dirk und Roland führen eine offene Beziehung. Beide erlauben es sich gegenseitig, auch mit anderen Männern sexuellen Kontakt zu haben. Einige Zeit lang profitiert jedoch nur Dirks Partner Roland von der Vereinbarung der beiden. Erst im Jahre 2011 entscheidet sich auch Dirk, Sex außerhalb der Beziehung zu haben. Im Sommer 2011 habe er sich immer häufiger mit Männern zum einmaligen Sex verabredet. Per Internet oder beim sogenannten Cruising in Parks oder auf Parkplätzen habe er seinen Partner kennengelernt. Ich meinte das zu brauchen, um Druck abzulassen. Doch ich fühlte mich danach noch schlechter und schämte mich meinem Partner gegenüber. Er selbst habe das nicht fertiggebracht, sagt Dirk P. Also hierzu kurz, ich glaube, dass es so war, dass die beiden das vereinbart haben. Er aber sich eher so gefühlt hat, als ob er das eher nicht möchte, aber trotzdem das mitgemacht hat. Und da unter einem, ja, schon im Druck stand. Bald trifft sich Dirk das erste Mal auch zum Sex unter freiem Himmel im Volkspark Friedrichshain mit einem fremden Mann. Hier wurde ihm das erste Mal Gamma-Hydrobuttersäure, auch kurz GHB genannt, angeboten. Was ist das denn? Fragt Dirk den Unbekannten skeptisch. Ein Wundermittel, sagt ihm sein Gegenüber. Davon kannst du total gut loslassen und entspannen. Dirk nimmt das Angebot des berauschenden Mittels an. Der Unbekannte erzählt ihm später, dass man das Mittel ganz easy und günstig im Netz bestellen kann, da Felgenreiniger auch GHB beinhaltet. Aber aufpassen solle er das schon ein bisschen. Nimm das Zeug nicht mit zu viel Alkohol, sonst pennst du, und zwar für immer. Ja, Raphael, jetzt ist wieder deine Chemiker-Meinung gefragt, und zwar, was
Meinung,
kannst du...
Meinung, wieso Meinung?
Ja, nicht Meinung, dein Wissen quasi darüber, was okay. Du uns über GHB erzählen kannst. Ich habe zwar auch noch was aufgeschrieben, aber ich denke mal, ja, ich wollte jetzt sagen aus erster Hand, aber das klingt, als ob du das Zeug vertreiben würdest.
Nee, tue ich nicht. Ja, GHB, Gamma-Hydroxybuttersäure, ist ein relativ simples organisches Molekül, ist auch, glaube ich, als Liquid Ecstasy bekannt.
Ja, genau.
und ist ein sehr, oder das kann man auch als K.O.-Tropfen benutzen, wenn man es höher dosiert, ist ein sehr wirksames Mittel. Ich weiß gar nicht genau, wie es im Körper wirkt. Ist aber, weil es halt so, ja, chemisch so simpel aufgebaut ist, relativ billig und halt auch einfach herzustellen. Man findet das auch manchmal als Gamma-Butyrolacton. Das ist quasi die Vorstufe davon. Und das kann man auch nehmen. Das wird dann im Körper, im Verdauungstrakt umgesetzt zu Gamma-Hydroxybuttersäure, also GHB. Und die Wirkung setzt dann halt wahrscheinlich nur so ganz leicht verzögert ein.
Okay. Das heißt, was braucht man denn, um das herzustellen? Jetzt nicht, um eine Anleitung zu schaffen, sondern du sagst ja, das ist einfach. Was wird denn dafür benutzt? Also jetzt wird ja hier der Felgenreiniger genannt.
Ja, ich nehme mal an, dass wenn das als Droge vertrieben wird, das entweder gereinigt wird aus halt Nutzchemikalien, wo es drin ist. Mhm. Ich gehe auch davon aus, dass mittlerweile so die der Handel damit eingeschränkt ist, vor allem auch der Handel dann mit Gamma-Butyrolacton, also der Vorstufe. Weil das ist wirklich total einfach. Das kann man mit Chemikalien aus dem Baumarkt dann machen, wenn man Gamma-Butyrolacton hat. Wie das jetzt auf dem Schwarzmarkt hergestellt wird, weiß ich nicht. Großchemisch wird das aus, für die es interessiert, aus einem Alkohol gemacht, den man wiederum aus Butan, also dem Gas, herstellt. Aber das ist ein Weg, der, ich sag mal, für so eine Drogenküche bestimmt nicht zugänglich ist.
Mhm. Ja, und weil die Substanz in dem heutigen Fall wirklich im Vordergrund steht, würde ich euch noch ein bisschen mehr jetzt darüber erzählen.
Ja, gerne. Also ich bin auch gespannt, wie das wirkt im Körper.
Ja, GHB ist, wie wir ja schon gesagt haben, die Abkürzung für Gamma-Hydroxybuttersäure. Umgangssprachlich wird GHB auch als Liquid Ecstasy bezeichnet, obwohl die Wirkung und die chemische Zusammensetzung nicht mit der von MDMA, also Ecstasy, zu vergleichen ist. GHB ist auch unter dem Namen G-Juice, Liquid X und Soap bekannt. Soap, glaube ich, weil, das kommt auch später noch im Fall, weil es so einen seifigen Geschmack auch manchmal hat. Es wird als farblose, salzig schmeckende Flüssigkeit, aber auch als Pulver oder in Tablettenform angeboten. Die Substanz wurde in den 60er Jahren entwickelt und in der Medizin als Narkosemittel verwendet. GHB wird aufgrund der starken Nebenwirkungen aber ja kaum noch zu medizinischen Zwecken eingesetzt. Bei Bodybuildern und Bilderinnen und LeistungssportlerInnen wurde es wegen seiner leistungsfördernden Wirkung als Wachstumshormon zu Dopingzwecken eingesetzt. Seit März 2002 fällt GHB unter das Betäubungsmittelgesetz. Dann kommen wir zu den Wirkungen und den Folgen von GHB. Und ja, das tritt relativ schnell ein. Also die Wirkung von GHB tritt nach 10 bis 30 Minuten ein und kann dann bis zu 3 Stunden anhalten. Je nach eingenommener Dosis und momentanem Seelenzustand sind Eigenschaften und Dauer des Rauschs ja individuell nochmal ganz unterschiedlich. Geringe bis mittlere Dosen GHB können entspannt, beruhigend, euphorisierend und auch sexuell anregend wirken. Ähnlich wie bei einem Alkoholrausch wird hier beschrieben. Ebenso können aber auch Schläfrigkeit, Verwirrtheit und Gedächtnisstörungen auftreten. Und bei höheren Dosen verstärkt sich halt diese einschläfernde, sedierende Wirkung bis hin zur Bewusstlosigkeit.
Ist halt an der Stelle vielleicht nochmal ganz interessant, wenn man das mal mit so Drogen vergleicht, wie zum Beispiel Heroin oder Kokain. Die haben beide sehr, ich sage jetzt einfach mal, eingeschränktes Wirkungsspektrum. Also Kokain putscht halt, Heroin sediert.
Ja, das macht so alles irgendwie, ne?
Ja,
beruhigend,
genau.
Euphorisierend.
Ist so ein bisschen wie Alkohol, der Vergleich ist ziemlich gut, weil, also ich würde jetzt mal vermuten, dass das auch viel mit der chemischen Struktur zusammenhängt, nur um da vielleicht für alle, die es interessiert, nochmal ein bisschen was dazu zu sagen. GHB ist halt auch ein sehr kleines Molekül und ich könnte mir halt gut vorstellen, dass das deswegen halt in der Lage ist, mit ganz vielen verschiedenen Körperstrukturen halt zu wechselwirken und halt eine Wirkung hervorzurufen. Wohingegen halt gerade Heroin oder andere Opiate und Kokain halt so eine sehr, ja, die sind viel, viel größer.
Aber es passiert oft das Gleiche dann bei Kokain.
Die reagieren halt mit spezifischen Rezeptoren und ich glaube halt, dass gerade bei so kleineren Molekülen halt keine so spezifische Wirkung einsetzt und dann je nach Dosis oder je nach Prädisposition des oder derjenigen, die das nimmt, halt einfach eine andere Wirkung einsetzt.
Ich meine, das kennt man ja auch, ne, wenn man Ich habe das manchmal, wenn ich ein Glas Alkohol trinke, selbst wenn ich davor viel gegessen habe oder nicht, je nach Tagesverfassung, merke ich davon gar nichts. Und manchmal nippe ich an einem Schluck Wein und bin bedudelt so, ne? Ja. Und da kann ich mir vorstellen, dass es dann ähnlich, je nach Verfassung ist oder wie der Körper halt gerade in welcher Lage ist.
Das macht es halt auch so gefährlich, weil GHB halt so schnell wirkt und halt auch so gefährliche Nebenwirkungen hat. Da ist es halt für jemanden, der das, selbst wenn du es gewohnt bist,
du kannst
sehr
nicht
schwer einzuschätzen, ja, was jetzt gut ist für dich oder was halt noch, ich sage jetzt mal, in einem ungefährlichen Rahmen ist. Und ich glaube, das macht das auch gerade so gefährlich.
Ja, dann lese ich mal weiter. Hier steht nämlich, die Risiken von Liquid Ecstasy werden stark durch zusätzliche konsumierte Drogen beeinflusst. Beim Mischkonsum mit anderen Substanzen kommt es zum nicht einschätzbaren Rauschzustand oder Rauschzuständen und gesundheitlichen Risiken, da sich die Wirkung potenziert. GHB wirkt hemmend auf die Herzaktivität und das Atemzentrum. Besonders gefährlich ist daher der gleichzeitige Konsum von Alkohol, Opiaten und Medikamenten. Die atemlähmende Wirkung der Opiate kann durch GHB derart verstärkt werden, dass es zur Atemnot bis hin zur Unterdrückung der Atmung kommt, also eine Atemdepression. Aber auch der gleichzeitige Konsum von stimulierenden Drogen wie Kokain, Speed und Ecstasy ist sehr riskant, weil es halt zu diesen unkalkulierbaren Wechselwirkungen eben kommt. Ja, hier steht, Mischkonsum sollte auf jeden Fall vermieden werden. Also, wenn das irgendwer nehmen möchte, bitte dann ohne andere Dinge und auch vor allem nicht bei anderen, würde ich jetzt mal behaupten. Weitere Risiken sind Erbrechen, Atembeschwerden, Kopfschmerzen, Krämpfe, Lähmungen, Schwindelgefühle, Muskelverspannungen, Bewegungsstörungen und Blutdrucksenkung. Ja, ist ja klar, wenn das sediert, geht ja auch der Blutdruck wahrscheinlich runter. Der Unterschied zwischen der Dosis, die den gewünschten Effekt bringt, und der Dosis, die zum toxischen Koma führt, ist sehr gering. Daher ist die Gefahr der unbeabsichtigten Überdosierung sehr hoch. Ein Koma ohne medizinische Überwachung birgt das Risiko von Stürzen und lebensgefährlichen Komplikationen. Atemstillstand, Blutdruckabfall, Unterkühlung. Ja, jetzt wird hier eigentlich alles nur noch wiederholt. Also man merkt, das Zeug ist sehr schwer einzuschätzen und zu dosieren und es kann da oft zu Komplikationen kommen, wenn man es nicht richtig nimmt oder dazu Alkohol oder andere Drogen sie schreien donnert.
Ja, nur mal so als Hinweis, was so die Dosis angeht. Also man sagt, das ist eine frei zugängliche Information, deswegen provoziere ich da niemanden, es zu nehmen. Also man sagt, so ein Tropfen reicht aus, um jemanden auszunocken.
Ein Tropfen davon,
ja.
Ist ja nix.
Und deswegen, das ist schon sehr, sehr wirksam und deswegen sollte man da wirklich vorsichtig sein und es niemals auch alleine nehmen.
Ja, für Schlagzeilen hat ja GHB auch als Vergewaltigungsdroge oder Date-Rape-Drug gesorgt. Vor allem in den USA, aber auch in Deutschland hat es da ganz viele Fälle gegeben. Und da werde ich gleich am Ende des Falls nochmal drauf eingehen. Mir haben nämlich ganz viele von euch, Männer sowie Frauen, wobei man wirklich sagen muss, hauptsächlich Frauen, geschrieben, wie viele Erfahrungen sie damit gemacht haben. Ja, meist wird das dann in den Drink geschüttet, um Frauen bewusstlos zu machen und ihnen dann halt anschließend sexuelle Gewalt anzutun. Und das Schlimme ist, dass halt die betroffenen Frauen sich meist an nichts erinnern können und ja, ein Gedächtnisverlust da ist für die Zeit, in der sie das genommen haben, beziehungsweise in der es gewirkt hat. Und das Schwierige ist halt dabei auch, dass der Nachweis sehr, sehr schlecht nachzuweisen ist, weil das innerhalb weniger Stunden vollständig aus dem Körper abgebaut ist. Die Nachweisdauer im Blut beträgt nur circa 6 Stunden und im Urin nur circa 8 bis 12 Stunden. Und danach ist eine Unterscheidung vom natürlichen GHB-Spiegel, den man halt auch eben im Blut hat, kaum mehr möglich. Genau, und Dirk ist ja jetzt das erste Mal in Kontakt mit dieser Droge gekommen, als er da Sex mit dem Unbekannten im Park hat. Und er ist ganz angetan von der Intimität, die er gefühlt hat, als er das Liquid Ecstasy einnahm. Er hatte danach keine Schuldgefühle mehr, wenn er Sex mit einem Fremden hatte, fühlte sich entspannt, losgelassen. Und so kam es dann dazu, dass sich Dirk auch das Mittel im Internet beschaffen hat. Also er hat sich auch den Felgenreiniger quasi geholt. Das Kuriose ist, wenn ich K.O.-Tropfen google, ist der zweite Eintrag, den ich kriege bei Google, K.O.-Tropfen bestellen.
Ja.
Bin dann nicht drauf gegangen, weil ich bitte dachte, ich könnte es noch irgendwie mit meinem True Crime Podcast erklären, aber muss ja nicht sein. Als Dirk einen gemeinsamen Freund von Roland und ihm in der Holzmarktstraße in Friedrichshain besucht, hat Dirk dabei eigentlich keine sexuellen Absichten. Doch Alexander M., der gemeinsame Freund, bietet ihm Oralverkehr an. Nachdem die beiden miteinander geschlafen haben, zuckt Dirk das kleine braune Fläschchen mit seinem Wundermittel und schüttet sie heimlich in Alexanders Wasserglas. Dirk sagt später, er dachte nicht, dass er das alles sofort auf einmal trinken wolle. Er wollte es ihm geben, damit er auch einmal dieses entspannte und unglaublich irre Gefühl erfährt. Als Alexander das Wasser trank, sagte er noch zu Dirk, irgendwas ist mit dem Wasser komisch, das schmeckt so seifig, trink deins besser nicht. Nur kurze Zeit später fühlt sich Alexander erschöpft. Er wolle jetzt lieber schlafen, entgegnete er Dirk, der sich daraufhin auf den Weg nach Hause macht. Noch im Flur hört Dirk das laute Schnarchen von Alexander. Dirk schnappte sich Alexanders iPhone, sein Geld und seinen Rucksack, kauft damit ein Bahnticket ins Saarland, um dort ein paar Tage allein zu verbringen. 10 Tage später hört er von Roland, seinem Lebenspartner, dass ihr gemeinsamer Freund Alexander tot sei. Alexanders Eltern hatten ihren Sohn, nachdem sie tagelang nichts von ihm hörten, besucht und aufgefunden. Mit der GHB-Vergiftung brachte Dirk dies allerdings nicht in Verbindung, sagte er später vor Gericht. Einige Tage später, am 6. Mai 2012 um 6.30 Uhr, findet ein Mitarbeiter einer Berliner LGBTQ-Bar im Darkroom den Leichnam des 32-jährigen Nicky M. Zuerst ist man sich nicht sicher, ob es sich um ein Tötungsdelikt oder einen Unfall bei einem sexuellen Spiel gehandelt hat, da Nicky M. Würgemale am Hals aufwies. Ja, Darkroom kurz. Ich denke, das wissen alle, was das ist, oder? Muss ich das jetzt erklären? Ich habe da jetzt...
Bitte erkläre es.
Ja, das Lustige ist, ich habe da eine Wikipedia-Erklärung zugefunden und die fand
die will
ich irgendwie...
Bitte hören.
Genau, die lese ich jetzt auch mal vor, weil es echt kurios. Also es sind jetzt nicht meine Worte, ich würde es vielleicht ein bisschen anders beschreiben. Ein Darkroom, englisch eigentlich fotografische Dunkelkammer für die Bearbeitung von lichtempfindlichen Materialien, im englischsprachigen Raum allerdings als Backroom, Hinterzimmer genannt, im Beamtendeutsch auch als beruhigter Gastraum bezeichnet. Hey Süße, hast du Lust mit mir in den beruhigten Gastraum zu gehen?
Ich frage mich, welcher Behördenmitarbeiter oder welche Mitarbeiterin sich den Ausdruck überlegt hat.
Ja, also der beruhigte Gastraum ist ein spärlich beleuchteter Raum für Sexualkontakte, überwiegend zwischen homosexuellen Männern in einem öffentlichen Lokal. Seit den 1990er Jahren gibt es Darkrooms auch in einigen Swingerclubs in Mitteleuropa. Im BDSM-Bereich wird auch das Spielzimmer so bezeichnet. Nur eine Stunde später, nachdem der Täter Nicky M. umbrachte, machte er sich weiter auf die Suche nach seinem nächsten Opfer. An der Warschauer Straße in Friedrichshain, einer bekannten Partymeile in Berlin, bot der Täter einem Ahnungslosen einen Klopfer an, der mit 4 Gramm Liquid Ecstasy gepanscht war. Wenig später, nachdem der Klopfer leer war, brach der junge Mann in einer Seitenstraße zusammen. Der Täter, der ihn begleitete, stahl das Bargeld, die Kreditkarte und ließ den am Boden liegenden im komatösen Zustand zurück. Doch Glück im Unglück, eine Passantin fand den am Boden liegenden Mann, alarmierte den Rettungswagen und so überlebte er die Vergiftungsattacke. Das letzte Opfer des Täters war Peter M. in der Weserstraße in Friedrichshain. Auch er ein Bekannter von Dirk P. Am 16. Mai wurde Peter M. in seiner Wohnung leblos aufgefunden. Die Todesursache des 41-Jährigen, ein tödliches Gemisch aus Ecstasy und Alkohol. Auch ihn raubte man aus. Die Ermittlungen der Polizei in Berlin begannen einen Tag nach dem Mord im Darkroom. Die Polizei wendete sich an die Öffentlichkeit und hoffte auf Hinweise. Die beiden Überlebenden des Giftanschlags, Alexander und Peter, meldeten sich umgehend und verdächtigten beide ihren Bekannten Dirk P. Nur wenige Zeit später begann die Fahndung. Es gelang der Kripo am Berliner Ostbahnhof, Aufnahmen der Überwachungskameras zu sichten, auf denen Dirk P. schließlich zu sehen war. Dort war er an einem Zugticketautomat zugange. Als man diesen auswertete, erkannte man schnell, dass Dirk nicht sonderlich klug handelte. Mit der EC-Karte seines letzten Opfers versuchte er nämlich, ein Zugticket nach Saarbrücken zu kaufen. In den Abendstunden des 26. Mai 2012, also nur wenige Tage nach der öffentlichen Fahndung vom 22. Mai 2012, konnte der mutmaßliche Darkroom-Mörder in seiner Wohnung in der Grünberger Straße in Friedrichshain, welche sich nur wenige Meter vom Tatort Boxhagener Straße befindet, gefasst werden. Gegen ihn ist am darauffolgenden Tag Haftbefehl erlassen worden. Die ErmittlerInnen werfen ihm vor, seine Taten heimtückisch und aus Habgier begangen zu haben. Er gilt als dringender Tatverdächtiger in der Berliner Liquid Ecstasy Mordserie und befindet sich seit dem 27. Mai 2012 in Untersuchungshaft. Hinweise von Zeugen hätten schließlich zu dem 37-Jährigen geführt, der dann anhand der Bilder eindeutig als Täter identifiziert werden konnte. Erst im Februar 2012 war der gebürtige Saarländer an einer Grundschule in Falkensee eingestellt worden. Am 30. Mai 2012 wurde der angehende Lehrer vom Dienst suspendiert. Nach Angaben des Bildungsministeriums in Potsdam sollte er schnellstmöglich entlassen werden. Innerhalb von 3 Wochen vergiftete Dirk P. 5 Menschen, von denen 3 an der tödlichen Mischung aus Alkohol und Ecstasy starben. Der Mann, den ich geglaubt habe zu lieben, den hat es nie gegeben. Und den, der die Morde begangen hat, den habe ich nie kennengelernt, wird sein Partner Roland später aussagen. Im Juni 2013 wurde der Grundschulreferendar wegen 3-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Weil er bereits bei seiner Festnahme im Juni 2012 als suizidgefährdet galt, wurde Dirk P. im Haftkrankenhaus untergebracht. Das Gericht hatte als Hauptmotiv Habgier anerkannt, auch wenn die Beute insgesamt nur 500 Euro betrug. Richter Peter Schulster hatte beim Urteil aber zudem gesagt, er wolle auch die totale Macht über andere spüren und sich daran ergötzen. Über Umwege robbt P. sich in seinen Ausführungen an seine Taten heran. Er zählt erstmal vom Sommer 2011, als er in einem Supermarkt das erste Mal Zigaretten stahl. Danach habe er sich euphorisch gefühlt. Es war ein kurzer Moment innerer Zufriedenheit. Fortan habe er immer wieder Kleinigkeiten aus Läden mitgehen lassen, aber auch Menschen bestohlen. Ich habe überlegt, was die Ursache sein könnte, aber ich habe es nicht einordnen können. Ich konnte weder meinem Freund noch meiner Familie sagen, dass ich ein gutes Gefühl beim Sachenklauen habe, heißt es in einem Sternartikel. Die Taz schreibt, in seinem Gutachten beschreibt der Gerichtspsychiater die Entwicklung eines Menschen mit einer zwanghaften Persönlichkeit, zu der Charakterzüge wie Misstrauen, Perfektionismus, Eigensinn und emotionale Kühle gehören. Bei dem kleingewachsenen, sich jedem gegenüber perfekt anpassenden Dirk P. kam ein pathologischer Narzissmus hinzu. Solche Menschen haben wenig Selbstbewusstsein, sind oft neidisch und der Meinung, dass sie unterschätzt werden. Zuletzt hatten Ärztinnen angenommen, dass die Behandlung mit Psychopharmaka anschlägt und sich sein Gesundheitszustand verbessert. Er sollte in Kürze in den normalen Verzug verlegt werden. Doch dazu kam es dann nicht mehr. Dirk nahm sich in der Haftanstalt in Berlin-Moabit das Leben.
Ja, heftig, wie schnell das eskaliert ist bei ihm. Also der hat ja dann irgendwie innerhalb von, du sagst es, 3 Wochen, 3 Morde begangen, potenziell 2 weitere. Da, also ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, dass das jetzt so schnell durch die Decke geht, der Typ.
Dass der auf einmal anfängt zu morden?
Ja.
Also ich fand es eigentlich, ich kann es mir erklären, warum. Ich meine, das Elternhaus, wo er aufgewachsen ist, die Großmutter, die ihn da so sehr verachtet hat. Also ich finde es nicht überraschend.
Hatte er denn zu dem Zeitpunkt, als er angefangen hat zu morden, denn wieder Geldprobleme?
Das Geld, das war irgendwann aufgebraucht von der Großmutter. Wobei ich das auch krass finde, weil 100.000 Euro sind ja schon viel Geld. Man vermutet auch, dass er wohl die Großmutter, dass das sein erster Mord gewesen sein könnte. Allerdings war das ja noch, bevor er in den ersten Kontakt mit dem Liquid Ecstasy kam. Die ist halt im Mittagsschlaf gegangen und ist dann halt nicht mehr aufgewacht. Man wusste auch, Dirk hat Geldsorgen und will bald umziehen. schon sehr kurios. Sie war eigentlich gesund, also gut, ne, hatte schon etwas höheres Alter gehabt, konnte man aber auch in der forensischen Toxikologie nichts rausfinden dann, ja.
Ja, wenn die denn rechtzeitig halt passiert ist, ne? Es gibt doch ganz viele Mordfälle, die gar nicht aufgedeckt werden, weil die Leichenschau nicht ordentlich durchgeführt wird und so.
Ja, oder dann was Falsches halt ausgestellt wird, ne?
Ja.
Ja, kurz vielleicht zur forensischen Toxikologie. Das ist halt ein Fachgebiet zwischen Chemie und Medizin und unterstützt mithilfe toxikologischer, pharmazeutischer und chemischer Verfahren die Untersuchung von unnatürlichen Todesfällen. Ja, dazu zählen zum Beispiel, ob da ein Vergiftung oder ein Drogen- oder Medikamentenmissbrauch war. Genau, dann wird Probenentnahme von Organen genommen, Körperflüssigkeiten werden untersucht, Urin, Blut oder Speichel. Und das Ganze, ja, die ganze Toxikologie, das passiert quasi schon ab dem 17. Jahrhundert. Damals hat das begonnen, dass Arsen ja ganz häufig zur Vergiftung benutzt wurde und Giftmorde begangen wurde. Und damals fehlten aber zur Überführung der Täter oder Täterinnen die Nachweismethoden. Und erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts schuf Mathieu Orfilat, glaube ich, heißt er, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, die Grundlagen für dieses neue Fachgebiet. Und einen wichtigen Beitrag für den Nachweis von Vergiftungen mit Arsenik leistete James Marsh, der 1836 die Marsh'sche Probe entwickelte.
Ah ja.
Kennst du das?
Ja, kenne ich. Habe ich, glaube ich, selber schon gemacht.
Wie macht man das?
Keine Ahnung, das war erstes Semester, da hat man so, da kriegt jeder so ein Pülverchen und dann muss man rausfinden, was da für Metalle drin sind. Und dann Marsh'sche Probe klingelt irgendwie.
1850 entwickelte Jean Servais das, ich weiß nie, ob ich das richtig ausspreche,
klingt richtig,
eine Methode zur Abtrennung von Nikotin aus einem Giftmordopfer über Ether-Extraktion. Was ist Ether-Extraktion?
Ether ist einfach ein Lösemittel, kannst du in der Apotheke kaufen, kann man sich mit berauschen, löst super viel Kram, ja, und dann hat man wahrscheinlich, weiß nicht, bis Urin oder so oder Blut in Wasser aufgelöst und dann extrahiert man das mit Ether und das Nikotin, würde ich jetzt mal vermuten, ist halt besser in Ether löslich als in Wasser und trennt, also geht dann halt in die Ätherphase, die sich nicht mit Wasser löst und dann kann man das halt isolieren von dem ganzen Rest, der so im Blut ist oder im Urin ist.
Ja, genau, und heute gibt es natürlich aber ja noch mehr modernere Nachweisverfahren und häufig analysierte Substanzen sind ja, wie ich schon eben gesagt habe, Drogen, Medikamente, Insektizide, Lösungsmittel. Wir hatten ja letztes Mal auch über Pflanzenschutzmittel zum Beispiel geredet, was ja heute aber ja quasi nicht mehr so dieses E506, glaube ich,
ja,
ist ja verboten. Aber man kann Alkohol, Opiate, Nikotin, Cannabisprodukte, alles, was es an Drogen gibt, Antidepressiva, Antiepileptika, Pilzgifte, was fällt mir jetzt noch ein? Gase, Säure, ja, Laugen, Schwermetalle, Lebensmittelgifte, also all das kann man quasi mittlerweile nachweisen mit Analysemethoden. Jetzt bist du gleich wieder dran.
Ja, man macht das heute nicht mehr über so ein bisschen alchemistisch klingende Sachen, sondern das passiert, würde ich jetzt mal sehr, sehr stark vermuten, alles über spektroskopische Methoden.
Ja, ich habe gerade gelesen, Dünnschichtchromatographie.
Dünnschichtchromatographie.
Sorry.
Also meiste wird über Massenspektroskopie analysiert und nachgewiesen. Massenspektroskopie, also Spektroskopie, vielleicht kurz zur Worterklärung, das ist ein Sammelbegriff für verschiedene Analysemethoden in der Chemie oder auch in der Physik. Und das kommt daher, dass man früher, also Spektros hat ja mit Licht zu tun. Und das kommt daher, dass man halt früher so Lichterscheinungen zum Beispiel beim Verbrennen gewisser Substanzen analysiert hat und darüber halt Rückschlüsse ziehen konnte, was da drin ist. Und daher kommt das, das macht man heute halt natürlich nicht mehr so. Massenspektroskopie zum Beispiel, da werden wird so eine Probe im Prinzip ja auf molekularer Ebene zerkleinert und dann wird
geguckt, was drin ist.
Wird die Masse der Fragmente analysiert und zum Beispiel Crystal Meth gibt dann halt bestimmte Fragmente und Darüber kann man dann nachweisen, ob jemand das genommen hat oder nicht.
Genau, und für größere Mengen an Substanz werden zusätzlich auch noch die Gaschromatographie eingesetzt. Und Raffi, ich möchte jetzt, dass du richtig stolz auf mich bist, weil ich sage es jetzt erst auf Englisch, weil ich glaube, ich weiß, was es ist. HPLC ist High Performance, weil es steht da nur auf Deutsch. Ich lese es nicht ab. Mhm. High Performance Liquid Chromatography.
Chromatography.
Ja, war das richtig?
Das ist richtig, ja.
Das nennt man HPLC, richtig?
Ja.
Ich bin quasi schon fast so weit wie du. Ja, ja. Was ist HPLC? Vielleicht kannst du das noch, das oh hast Gott, du mir schon ungefähr.
Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal im Podcast erklären muss. Also, ich versuche gerade ein gutes Beispiel zu finden, wie man sich das gut vorstellen kann.
Erklär mal, wie der Apparat vielleicht aussieht.
Der Apparat ist einfach so ein Kasten. Und der hat im Prinzip, der hat ja eine Pumpe, um da Lösemittel dadurch zu pumpen. Und da ist so eine kleine, ja, eine Säule drin, nennt man das. Die Säule, man sagt eine feste Phase drin, also da ist ein gewisses Material drin. Und am Ende ist ein Detektor, meistens ist das so ein UV-Detektor, das heißt, da wird UV-Licht auf die Probe gestrahlt und dann ja quasi gemessen, was da absorbiert wird. Und darüber kann man dann halt auch Rückschlüsse ziehen, was da drin ist. Und das Prinzip ist so, dass die Substanz, die man analysieren will, wird halt gelöst in dem Lösemittel und dann durch diese Säule geschickt. Und gewisse Chemikalien interagieren halt mit dieser sogenannten festen Phase.
Was ist denn die feste Phase?
Das ist ganz unterschiedlich. Das können verschiedene Kohlenstoffmoleküle sein. Das können anorganische Verbindungen sein. Da haben sich so verschiedene Verfahren etabliert.
Ah, das heißt, die wissen schon, was die feste Phase dann sein soll, wenn die irgendwas.
Ja, man weiß das. Und die hat halt gewisse Eigenschaften. Und die Probe oder die verschiedenen Anteile in der Probe interagieren mit der festen Phase und werden dadurch zurückgehalten in der, weil das Lösemittel wird ja dadurch gepumpt, wir haben ja diese Pumpe. Und die werden dann, je nachdem, wie viel die interagieren, halt zurückgehalten und treffen unterschiedlich früh oder spät auf diesen Detektor.
Das ist ja dann eigentlich ähnlich wie bei den PCR-Tests, oder?
Nee.
Okay, wow.
Nee, das ist anders.
Ich dachte, weil da ist ja auch, da zeigt man ja, wie oft die Probe Runden fahren muss, bis das Coronavirus entdeckt wird. Und je niedriger die Rundenanzahl ist, desto höher ist ja der Viruswert, weil es schneller entdeckt wird.
Ja, aber das Prinzip ist ein ganz anderes.
Okay, das sind eher Antigen-Antikörperreaktionstests, ne?
Ja, beim Corona, also das sind zwei völlig unterschiedliche Methoden, die da angewandt werden.
Ja, hier
das
wird
funktioniert
nämlich,
ganz anders.
Genau, hier wird nämlich, hier steht das auch differenziert, einmal dieses HPLC, was du gerade gesagt hast, und daneben spielen halt zunehmend immunchemische Tests. Ja. Die Antigen-Antikörperreaktion eine bedeutsame Rolle. Das wäre zum Beispiel dann der PCR-Test.
Ja, das ist ein ganz anderes Prinzip. Also die Methoden, über die wir gerade gesprochen haben, so dieses ganze Spektrum, das sind wirklich chemische Methoden und zum Beispiel ein PCR-Test ist eine biochemische Methode. Da werden biologische Vorgänge genutzt, um
wie Proteine
gewisse,
und sowas wahrscheinlich.
Ja, genau. Also so Proteine, der Körper reagiert ja auch auf die und diese Reaktion oder gewisse Bakterien reagieren auf die und solche biologischen Reaktionen werden da zur Detektion genutzt und in der Toxikologie werden eben klassischerweise chemische Methoden benutzt, um zu quantifizieren und zu qualifizieren.
Ja, und wenn man dann was rausgefunden hat, also wenn man dann weiß, was quasi ja, jemand genommen hat oder jemand zugeführt bekommen hat, wird halt dann die Beurteilung gestellt, also die Untersuchungsbefunde werden unter Einbeziehung folgender Fragestellungen beurteilt. Sind die chemischen Nachweisverfahren qualitativ und quantitativ aussagekräftig, also ob man die quasi überhaupt nehmen kann? Liegt der Verdacht einer beabsichtigten Vergiftung, eines Missbrauchs oder Unfalls vor? Welche pathologischen und anatomischen Veränderungen sind feststellbar, zum Beispiel Verätzungen oder die Art der Totenflecken oder das Aussehen von Organen? Und welche kriminalistische Ermittlungen können zur Beurteilung beitragen bzw. geben die Zielrichtung einer möglichen weiteren Untersuchung vor?
Das ist schon krass, wie dass der durchleuchtet wird. Also ich habe das selber so chemische Methoden angewandt und man muss dann, um das wissenschaftlich, also seine Befunde wissenschaftlich zu unterstützen, immer verschiedene auch anwenden und quasi mit allen zu einem ähnlichen oder gleichen Ergebnis kommen.
Muss halt übereinstimmen, ne?
Muss halt übereinstimmen, genau. Und hier kommt ja noch dieser ganze kriminalistische Aspekt dazu. Man hat die medizinischen Untersuchungen, teilweise noch psychologische Gutachten. Also das ist schon, auch was da für ein Aufwand dahinter steckt, hinter so einem Gerichtsverfahren für jemanden, jo, der dann
und auch
Mord
Geld,
begangen hat.
Ne? Das ist halt
unfassbar viel Geld, was da, ja, ich sage jetzt einfach mal, was da auch einfach anders benutzt werden könnte, statt jetzt halt, um einen Mord aufzuklären.
Naja, aber es ist ja schon wichtig, dass es auf, vernünftig aufgeklärt
ja,
wird.
Ja, ich meinte nur, es wäre halt cooler, wenn der halt nicht die Leute umbringt. Und
ja gut, das wäre natürlich noch besser. Ich kann euch da eine kleine Empfehlung aussprechen. Ich folge auf Instagram dem, ja, das spreche ich wahrscheinlich auch nicht richtig aus, Dr. Zokos, T-S-O-K-O-S. Der filmt quasi anonym ja, die Untersuchungen. Da war zum Beispiel letztens eine Wasserleiche, die schon die Haut abgeschrumpelt hatte. Und um dann quasi die Fingerabdrücke von der Leiche zu bekommen, werden die Fingerkuppen quasi so ein Handschuh abgeschnitten. Und der dann die Fingerabdrücke nimmt, der stülpt sich das quasi über und nimmt dann die Fingerabdrücke. Also sowas erklärt er halt quasi.
Der ist Pathologe, ja.
Ich meine, er ist Pathologe, ja.
Okay.
Oder Gerichtsmediziner.
Was wirklich sad wäre, wenn das so ein Toxikologe wäre, der dann filmt, wie er die Proben in die HPLC stellt, weil das, also langweiliger geht's halt nicht.
Nee, der ist auf jeden Fall Pathologe oder Gerichtsmediziner. Der hat auch, glaube ich, ein eigenes Buch geschrieben. Und dann haben mir ganz viele noch ihre persönlichen Erfahrungen von, Liquid Ecstasy oder auch K.O.-Tropfen geschrieben und ich würde gerne mal ein paar vorlesen, natürlich anonym. Kurz dazu zu sagen ist, dass die meisten Nachrichten, die ich zu dem Thema bekommen habe, negative Erfahrungen waren. Allerdings war auch eine junge Frau dabei, die auch eine positive Erfahrung damit gemacht hat und die möchte ich euch natürlich auch vorlesen. Eine Frau schreibt mir: Ich erinnere mich tatsächlich, aber nicht wirklich an viel. Ich habe am nächsten Tag gemerkt, dass es K.O.-Tropfen waren und nicht nur der Alkohol, weil mein ganzes Gesicht angeschwollen war und ich mich 30 Mal übergeben musste. Beim Arzt war ich allerdings nicht, also kann ich nicht zu 100% sagen, dass es K.O.-Tropfen waren. Ich habe einen riesigen Filmriss und hatte überall blaue Flecken am Körper. Das Schlimme ist der Morgen danach, weil man sich an nichts erinnern kann. Bin über 3 Stunden mitten in der Nacht durch Aachen gelaufen und weiß nichts mehr davon. Ich kann mich heute immer noch an nichts erinnern und das Ganze ist über 3 Jahre her. Dann hat mir noch eine Frau geschrieben: Hallo, ich habe den Blödsinn mal bekommen. Da ich aber aufmerksame und tolle Freunde habe, die die ganze Nacht auf mich aufgepasst haben, ist nichts Schlimmes passiert. 2 Wochen vorher wurde dort ein Mädchen von einer Gruppe Männern vergewaltigt, auch mit K.O.-Tropfen. Als das Zeug nachgelassen hat, habe ich alles um mich herum mitbekommen, aber ich konnte mich kaum bewegen oder vernünftig reden. Hi Kati und Raffi, ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe in der Story gesehen, dass ihr jemanden sucht, der über K.O.-Tropfen Erfahrungen berichten kann und ich teile da meine Geschichte mit euch. Es war 2020 in einer Bar in Berlin und es war mein Tinder-Date, der mich dann sogar noch ins Krankenhaus brachte. Erinnerungen habe ich nicht mehr, nur noch Fetzen. Wie mich ein Mann anspricht und ich sehe Kopfsteinpflaster. Das Gesicht des Mannes sehe ich nicht. Ein anderer Schnipsel, ein Mann, vielleicht der gleiche, ruft: Wir müssen einen Krankenwagen rufen. Der nächste Schnipsel: Ich sitze im Krankenwagen. Hast du ihren Personalausweis? Meine nächste klare Erinnerung ist, wie ich um 3.47 Uhr mit Kanüle in der Hand in einem Krankenbett liege. Schön war es definitiv nicht. Bis heute ist unklar, was passiert ist, in der Zeit, in der ich nicht im Krankenwagen und in Sicherheit war. Und bis heute fühle ich mich komisch, wenn ich daran denke. Gleichzeitig bin ich auch sehr dankbar für den Mann, der den Krankenwagen gerufen hat. Und wiederum fühle ich mich merkwürdig, dass ich mich nie bei ihm bedanken konnte. Jetzt hören wir noch eine Geschichte von einer Frau, die mich dann gefragt hat, ob sie mir auch eine positive Erfahrung schreiben kann. Dann habe ich natürlich gesagt, dass sie auch ihre positive Erfahrung mit uns teilen kann. Sie schreibt: Ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht, gering dosiert wirkten sie halt aphrodisierend. Ich berichte da aber sehr subjektiv und je nach Ansicht auch drogenverherrlichend. Ich hatte ein paar Boys in 2019, 2020, die das regelmäßig gemacht haben. Die Wirkung ist halt nicht so intensiv und hält nicht so lange wie bei Ecstasy in Pillenform. Geringe Dosierungen führen zu Euphorie, Enthemmung, Rededrang, sexueller Stimulation und Entspannung. Das sagt das Internet und so ist es halt auch. Wir haben 3 oder 4 Tropfen in ein Glas Saft gemischt, 250 Milliliter oder so. Das sind einige der Erfahrungen. Ich hätte jetzt noch, glaube ich, 20 weitere vorlesen können. Die letzte Frau, mit der habe ich dann auch noch länger geschrieben, die das auch wirklich natürlich kritisch sieht, aber ja, da einen verantwortungsvollen Umgang ja miteinander hatte. Und die anderen Frauen waren ja quasi alles unfreiwillige Betroffene.
Also man sollte vielleicht dazu sagen, dass du über 30 Zuschriften bekommen hast, von denen eine das bewusst nimmt und die anderen wurden halt irgendwie ausgenockt mit welchen K.O.-Tropfen auch immer, man weiß ja nicht.
Ja. Aber ich kann auch noch eine Geschichte von mir erzählen. Die Frau, die mir geschrieben hat aus Aachen, mir ist genau das Gleiche passiert, das habe ich dir auch mal erzählt. Da habe ich einen Wein getrunken hier in der Bar in Aachen und bin dann nach Hause gegangen und erinnere mich auch, dass ich gar keine Orientierung mehr hatte, obwohl ich mich ja hier super auskenne. Das war auch hier in meiner Wohngegend und habe dann auch wirklich 2 Stunden gebraucht, bis ich zu Hause bin. Ich habe allerdings keine Gedächtnislücken. Ich habe halt nur dann zu Hause mich auch übergeben und mein damaliger Ex-Freund sagte auch, ich hätte extrem große Pupillen gehabt. Ich habe da irgendwie gar nicht dran gedacht. Ich habe irgendwie nur gedacht, vielleicht habe ich den Wein nicht vertragen. Aber ich denke eher nicht.
Ich weiß, wie es ist, wenn du Wein nicht verträgst, aber ja. Das klingt definitiv anders.
Ja, ich fand es halt, irgendwie hat es mich nicht erschreckt, das zu lesen, weil ich es mir halt schon dachte. Aber auf der einen Seite wird das dann nochmal so deutlich, wenn man das wirklich nochmal in Textform liest. Und was mich halt so, dass das viele der Frauen so, ja, mir ist das halt passiert. Also, ne, das ist nicht, dass das jetzt schlimm ist, dass sie das sagen, aber das ist schon so, ja, ich bin eine Frau, mir kann das halt passieren. Und das finde ich das Schlimme daran. Und man findet auch überall im Internet, wenn es um K.O.-Tropfen geht, Anleitungen, wie Frauen auf ihre Getränke aufpassen sollen. Und ich möchte das auch gar nicht bagatellisieren. Man sagt ja dann immer, es geht nicht darum, Frauen beizubringen, ihre Getränke nicht abzudecken, sondern Männern oder halt Tätern oder Täterinnen das beizubringen, es nicht zu machen. Und das sehe ich tatsächlich genauso. Aber ich finde, man sollte nicht den Frauen den Schutz wegnehmen, sich zu schützen. Natürlich ist das Kacke und es sollte nicht der Grund sein, also nicht der Erklärungsgrund sein, passt auf eure Getränke auf. Weil es ist nun mal die Realität, dass man als Frau das tatsächlich macht.
Ja, ich fand's krass, wie viele sich da gemeldet haben. Also du hast was, wir haben jetzt im Moment zwischen 500 und 600 Followern und davon schreiben dir fast 40 Leute,
ja,
40 Frauen, dass die, und wie viele schreiben dir da nicht?
Ja, ich meine, ich kenne es auch in meinem Bekanntenkreis. Ne? Ein Bekannter tatsächlich hat auch erzählt, ein Mann, dass er mal K.O.-Tropfen ins Glas bekommen hat. Das war aber der einzige Mann, der mich geschrieben hat. Und ich glaube halt schon, dass das ja vermehrt auf jeden Fall Frauen betrifft.
Auf jeden Fall.
Das ist halt echt, ja, ich würde mich mal interessieren, wie ihr damit umgeht, wenn ihr irgendwo seid. Haltet ihr mal ein Auge auf euer Getränk oder bestellt ihr quasi nur Getränke hinzu und Flaschen? Ich weiß auch, dass es mal so, es gab doch so ein Ring, wenn man den dann da reinhält und der verfärbt sich in dem Glas, dann war da irgendwie was drin oder so. Da gibt es viele Sachen oder so. Es gibt so Schutzdinger, die man über sein.
Ja, aber wer macht das denn, wenn er was trinkt? Also man will ja auch rausgehen und
also ich
Spaß haben und.
Also Raffi, beobachte mal im Club, wie viele Frauen so ihr Glas
halten. Ja, ich weiß.
Aus Angst, ne? Das ist halt.
Ich kann das voll und gut nachvollziehen, aber.
Und es ist halt dadurch, dass es halt so schnell abgebaut ist und die Leute auch an Gedächtnislücken leiden, halt dann auch für die Täter oder Täterinnen, ich spreche jetzt mal von Tätern absichtlich, weil ja. Es wahrscheinlich ja wirklich hauptsächlich Männer sind. Und das ist halt dann einfaches Spiel, ne? Nicht nachweisbar und Gedächtnisverlust. Das heißt, die meisten können sich dann auch nicht mehr an den Täter erinnern.
Ja, das ist halt wirklich das Letzte, ne?
Ja. Das ist echt kacke. Hast du Erfahrungen schon mal damit gemacht?
Nee. Noch gar nicht. Auch nicht, du bist auch nicht in meinem Bekanntenkreis, zum Glück.
Gott sei Dank. Soll auch so bleiben. Ja. Ich schütte dir nichts ins Getränk, Raffi.
Okay, danke.
Ja, dann sind wir heute schon wieder fast am Ende unserer Folge.
Mhm.
Für den Fall habe ich mir den Film Tödliche Tropfen angeguckt. Den kann man sich für, ich glaube, 4,99 € bei Amazon Prime ausleihen. Müsst ihr aber nicht unbedingt. Ihr findet auch eigentlich alle Informationen im Netz. Und der Film ist auch so zwischen Realität und Fiktion so ein bisschen. Also viel dazu gedacht und ausgeschmückt. Aber trotzdem mal ganz interessant. Und Kathi Karrenbauer spielt mit. Das hat mich irgendwie verwirrt. Ich kenne Kathi Karrenbauer nur aus Der Frauenknast oder wie das heißt. Kennst du das? Der Frauenknast ja. Hinter Gittern?
Die deutsche Trash-Version von Orange is the New Black.
Stimmt, das ist wirklich die deutsche Trash-Version. Aber Frauenknast gab es als bevor Orange is the
ja,
New
ja,
Black.
Ja, ja, das ist ja schon super alt.
Ja, Raffi, hast du eine Overrated, Underrated-Kategorie dabei? Er guckt so, als ob er es nicht hätte, as usual.
Nee, ich hätte eher mit Guilty Pleasure gerechnet, aber auch da bin ich jetzt sehr unvorbereitet
okay.
Hier heute.
Aber ich habe eine Overrated, Underrated-Kategorie dabei.
Okay.
Und zwar haben wir das letztens zusammen erörtert, als wir mit unseren Freunden Mike und Mary in der Bar waren, oder in der, im Pub waren wir da, dass wir total krass finden, wie overrated 90s-Partys eigentlich
oh,
sind.
Oh ja.
Ich weiß nicht, es ist halt immer dasselbe an Musik. Immer NSYNC, Spice Girls, If You Wanna Be My Lover,
und dann
Hit
immer
Me
super
Baby
viel
One More
90s-Techno.
Time. 90s-Techno auch. Wie heißt denn dieses eine 90s-Techno-Lied?
The Rule Sandstorm oder so?
Ah ja, ah ja. Und,
ich weiß nicht, ist das auch von den Scatman-Leuten? I'm a Scatman.
Oder auch so.
Blue.
Wie heißt das?
Von Eiffel 65.
Okay, es ist ein bisschen wie bei Songraten jetzt hier. Ja, man weiß halt schon, was kommt. Es gibt ja auch coole 90er Jahre Musik. Also wirklich coole Lieder, die es da gab.
Ja, aber es gibt unendlich viel Trash in den 90ern.
Ja, das
und
stimmt.
Meistens läuft halt auch nur dieser Trash auf den Partys.
Aber ich kann es mir nicht. Ich freue mich dann halt nicht, wenn ich schon reingehe. Und alle tun überrascht, wenn kommt, you are my fire. Und alle denken aus, ich denke mir so, yo, my only desire. Ich habe aber keinen Bock.
Ja, aber dann vielleicht underrated.
Ja.
Für mich ja immer noch Funk and Soul Partys, also wo wirklich
ja, das ist
guter
geil.
Funk and Soul läuft. Ich weiß gar nicht, wieso die Leute darauf nicht so abgehen, weil das ist auch Musik, die ist so geil zum Tanzen.
Vielleicht wissen die Leute einfach nicht, wie sie ihren Booty gut schwingen können.
Yes.
Also man muss wirklich sagen, Raphael ist King of Dance Moves.
Yes, baby.
Der hat da so ein paar Moves am Start. Ich weiß nicht, wo du die manchmal herholst.
Indem man einfach die Musik fühlt. Und da geht es ja auch bei Funk and Soul drum, dass man halt
nicht dabei gut aussehen muss.
Dabei einfach tanzt, wie die Musik es einem vorgibt und nicht irgendwie nur so den Kopf nickt und
manchmal hat das bei dir schon auch was Ausdruckstanz, therapeutisch mäßiges.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist auch wirklich.
Man kann sich ja auch gerade bei der Musik so richtig schön in Ekstase tanzen, weil das ja auch gerade bei so Funk-Nummern, das ist bei Disco, also so 70s, 80s Disco auch so ein bisschen so, weil ja der Groove immer der gleiche ist und so nur so kleine Shifts drin sind, das ist richtig gut.
Es ist aber auch
ist eigentlich so ein bisschen technomäßig, nur halt. Ein bisschen besser. Interessanter, finde ich.
Es ist auch therapeutisch für meine Bauchmuskeln, dir dabei zuzugucken. Ich gucke dir gern dabei zu, aber es ist schon, du gehst schon ab, würde ich sagen.
Ich
kann dir ja mal ein kleines Dance-Tutorial.
Nein.
Die Leute wollen unbedingt noch ein Koch-Tutorial, wie du Knindle machst.
Okay, das muss ich noch mal üben, glaube ich. Habe ich schon mal Knindle selber gemacht.
Will man
gemacht.
Daran üben, Digi? Das schmeißt einfach alles. Okay.
Aber die Bratkartoffeln, die müssen schon so werden wie die von meiner Mama, weil die kriege ich nicht so gut hin.
Wispy. Ich habe noch, glaube ich, eine. Ich überlege gerade, ob ich die noch mache. Underrated-Kategorie. Eine noch.
Nee, du musst ja immer overrated, underrated machen. Du kannst ja jetzt nicht hingehen und nur ein underrated sagen.
Hä, was muss ich denn jetzt noch machen? Ich habe doch overrated.
Ja,
hab ich
wir
grade.
Haben jetzt.
Jetzt mache ich underrated.
Nee, wir haben ja gerade geredet über Partys und dann hast du gesagt, 90s-Partys sind overrated. Dann habe ich gesagt, Funk and Soul-Partys sind underrated.
Das heißt, meine Kategorien sind für heute aus.
Yes.
Mann.
Kathi guckt ganz entsetzt.
Ich will noch nicht von hier weg. Ich will noch nicht hier aufstehen, weil ich weiß, dass ich jetzt danach aufräumen muss.
Okay. Leute, ich mach mal Kati jetzt noch ein Käffchen und dann räumen wir hier gemeinsam die Wohnung ein bisschen auf. Und die Abmoderation übernehmen heute Samaritermäßig ich.
Das bisschen Haushalt macht sich von alleine, sagt mein Raffi.
Und wir sagen nur noch Schöwa.
Nee, das musst du heute allein machen. Tschüss.